Marienkäfer-Momente, der Podcast für Eltern rund um Achtsamkeit, Vereinbarkeit und Selbstfürsorge.
Let's get ready to go out tonight. Let's get ready, have fun tonight. Warum ich diese Podcast-Folge heute mit einem Song starte, erfährst du in wenigen Minuten. Ich bin heute total musikalisch drauf, denn ich habe heute einen Gast da, die mich total an meine musikalische Geschichte oder eben alte musikalische Projekte erinnert. Wer das ist, erzähle ich euch gleich. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist hier im Marienkäfer-Momente Achtsamkeit für Eltern-Podcast. Mein Name ist Lillian und ich habe auch heute wieder einen Gast bei mir. Und zwar ist das die liebe Anna Ludwig. Und die Anna und ich haben eben diesen besagten Titel, den ich gerade für dich angestimmt habe, vor 20 Jahren gemeinsam aufgenommen in einem Girl-Group-Pop-Projekt irgendwie und haben uns jetzt witzigerweise über die digitalen Medien wiedergefunden. Mehr dazu möchte ich aber mit ihr gemeinsam erzählen. Deswegen erstmal hallo, liebe Anna, wie schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier im Marienkäfer-Momente-Podcast zu sein und mit dir heute ein bisschen zu quatschen über, ja, ich glaube, alle möglichen Themen, die wir so bereitgelegt haben, aber auch ein bisschen über, ja, diese vergangenen kreativen Zeiten, die ja immer mal wieder hochpoppen. Aber ja, da haben wir uns früher schon auch viel damit beschäftigt und war eine ganz tolle Zeit.
Ja, total. Erzähl doch mal kurz, wie wir uns jetzt wiedergefunden haben.
Ja, ich bin ja sehr aktiv auf LinkedIn mittlerweile, ein bisschen mehr als auf Instagram und habe einen Post gesehen. Ich weiß gar nicht mehr von wem, da hattest du, glaube ich, was darunter kommentiert oder ihr wart gegenseitig beieinander im Podcast. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und irgendwie, ja, bin ich da aufmerksam geworden und bin dann abends ins Bett und dachte, ach, die Lillian irgendwie, vielleicht, ich kenne die, kommt mir irgendwie so bekannt vor, muss noch mal genau aufs Profil gucken. Und ja, nachdem ich dann so ein bisschen geguckt hatte, was du so gemacht hast, wo du vielleicht früher gelebt hast, bevor du jetzt ja in Berlin bist, war mir dann alles klar. Da passte das irgendwie so gut zusammen und ich dachte mir, okay, dann habe ich dich angeschrieben. Und das war irgendwie ein sehr, sehr schönes Wiedersehen, also auf virtueller Basis natürlich. Erstmal.
Ja, wunderschön. Und ich war ja neulich auch schon bei der lieben Anna, auch in ihrem Podcast zu Gast. Anna hat den Podcast Kommunikation Leben. Wir werden die liebe Anna Ludwig natürlich noch genauer heute kennenlernen. Aber da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, dass das irgendwie auch so eine schöne Geschichte ist, weil das so Technologie eben auch Nähe schaffen kann. Ne? Das ist so diese, nicht nur dieses Negative, oh, alles künstliche Intelligenz, alles nimmt uns die Jobs weg, sondern irgendwie auch mal eine schöne Geschichte, ne? Wie es auch Menschlichkeit schafft. Und Nähe.
Auf jeden Fall. Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, auch auf LinkedIn oder natürlich auch auf Instagram, man ist da nicht mit jedem eng, aber man findet immer wieder ganz, ganz tolle Menschen, mit denen man sich auch enger connecten kann und die man einfach auch mal anschreiben kann und was fragen kann und mit denen man in Austausch gehen kann. Ich habe auch schon tolle Zoom-Meetings gehabt, einfach so für den Austausch und um sich besser kennenzulernen mit, ja, eigentlich fremden Menschen, zu denen man aber dann trotzdem irgendeine Art Verbindung aufgebaut hat mit der Zeit, auch über das gegenseitige Kommentieren, das gegenseitige Post lesen und ja, bei dem anderen so ein bisschen mit einzutauchen, was der gerade so macht oder die gerade so macht. Ich finde es immer sehr interessant.
Total. Und es ist ja auch irgendwie so passend, weil Kommunikation ist ja dein Thema heute, ne? Also es ist nicht so, nicht nur, dass Anna und ich beide ein musikalisches Herz haben und eine gemeinsame Projektvergangenheit, sondern du hast auch noch Themen heute, mit denen du dich beschäftigst, die total gut auch zu Marienkäfer-Momente und in diesen Podcast passen. Ich fasse mal kurz zusammen. Perfekt, ja, für euch Hörer und Hörerinnen. Und Anna ergänzt dann gleich nochmal. Also, die liebe Anna ist Diplomkauffrau. Sie ist zertifizierter Coach und Kommunikationstrainerin. Sie ist Mama von 4 Kindern und sie ist Expertin für zwischenmenschliche Kommunikation und Resilienz. Also, wenn das nicht mal ein Top-Gast ist, ja. Anna, hast du was zu ergänzen, wo du sagst, das ist auch noch wichtig, dass ihr das vielleicht über mich wisst?
Nee, du hast das schon perfekt auf den Punkt gebracht. Also das zwischenmenschliche Kommunikation und auch die Stärkung unserer Resilienz sind so meine Kernthemen, sind so meine Herzensthemen. Und darauf habe ich mich auch fokussiert. Und ich finde immer, wenn man dieses Wort Kommunikationstrainerin hört, dann denkt man immer, dass das jemand ist, der da steht und irgendwie Rhetorik, Schlagfertigkeitstrainings, was weiß ich, Präsentationstrainings macht. Und das ist es bei mir jetzt nicht. Bei mir geht es sehr stark eben in den Bereich zwischenmenschliche Kommunikation. Egal, ob das jetzt im Team ist, also sprich unter Kollegen, Kolleginnen, ob das jetzt in der Partnerschaft ist, ob das vielleicht auch mit Kindern eben ist oder mit Eltern, Schwiegereltern, also es gibt ja wirklich sehr viele Bereiche, wo die Kommunikation dringend notwendig ist oder zumindest auf jeden Fall notwendig ist, aber auch wichtig ist, dass wir da genauer hingucken und das vielleicht auch mal durchleuchten, was da schon ganz gut läuft, was aber vielleicht auch nicht so gut läuft, wo vielleicht die Stellschrauben sind, die man drehen kann, einfach um ja langfristig stabilere und innigere, ja, gefestigtere Beziehungen zu führen.
Du hast ja 4 Kinder. Wie alt sind die denn ungefähr? In welcher Range liegen sie?
Ja, ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, muss ich sagen, an der Stelle. Meine Tochter wird jetzt 25.
Wow, du bist
Mein,
doch selber erst 20.
ja, leider nicht mehr. Schön wär's. Schön wär's.
Gut gehalten, ja.
Genau.
Also für die, die das Video nicht sehen, schaltet mal auf YouTube.
Ja, ich danke dir, meine Güte. Ja, ich habe wirklich sehr früh angefangen. Ist jetzt nicht unbedingt immer so easy gewesen, natürlich. Damals, also war ich da schon sehr alleine auf weiter Flur, muss man sagen. Ja, ich war fast 20, also noch 19, als ich Mama geworden bin. Es war schon sehr, sehr untypisch. Und natürlich war das auch viele Jahre schwer, weil die ersten beiden Kinder sind sehr nah aneinander. Also die haben nur, glaube ich, 14 Monate ungefähr Abstand. Und das ist schon, ja,
Wow.
war schon alles irgendwie ganz schön heavy. Genau, sprich, der zweite, der ist jetzt fast 24. Und dann habe ich noch einen 17-Jährigen zu Hause, der wird dieses Jahr 18. Und einen fast 10-Jährigen. Genau, das ist so die Range. Und ja, da
Wahnsinn.
ist ganz schön viel passiert in diesen Jahren.
Wenn ich mal ganz kurz fragen darf, so jung Mutter zu werden mit 19 Jahren, ich kann mir vorstellen, das macht auch etwas mit einem. Wie ging es dir denn damit? Wie hat es vielleicht auch dein weiteres Leben und deine Entwicklung beeinflusst?
Ja, also im Nachhinein muss ich sagen, war alles gut so, wie es war. Aber natürlich bin ich da schon relativ früh in so eine Art verantwortungsvolle Rolle reingewachsen, die ich auch in dem Moment gut habe halten können. Also das war für mich nicht so das Problem. Ich habe aber natürlich auch auf vieles verzichtet, habe aber in dem Moment auch gerne verzichtet. Aber ich habe selbst immer das Gefühl gehabt, ich muss mich so ein bisschen beweisen. Also ich muss anderen Menschen beweisen, dass ich das gut mache, dass ich das gut kann. Ich habe immer sehr darauf geachtet, dass meine Kinder sehr ordentlich angezogen waren, weil ich immer nicht wollte, dass irgendwelche Menschen an der Straße denken, naja, okay, die ist ja so früh Mama, die hat es ja irgendwie gar nicht im Griff oder die Kinder sind ja nicht gut gekleidet oder ja, die schafft es irgendwie nicht oder die ist überfordert. Das wollte ich nie, dass das Menschen denken. Und habe mich natürlich da auch sehr selbst unter Druck gesetzt. Und das war nicht immer einfach. Ich muss aber auch sagen, dass zum Beispiel Kinderarztbesuche auch nicht immer einfach waren, weil ich oft nicht für voll genommen wurde. Mir wurden viele Sachen gar nicht richtig erklärt. Und
Okay.
als ich das vierte Mal Mama geworden bin, und da habe ich eben den Vergleich, also natürlich dann mit Mitte 30, habe ich ein ganz anderes Standing gehabt, egal wo ich hingehe, eine ganz andere Sicherheit. Und ich habe nachgefragt und ich habe mir Sachen erklären lassen und ich habe auch mal kritisch hinterfragt. Und das habe ich natürlich alles mit 19, 20 oder Anfang 20 nicht gemacht. Ich habe immer alles so genommen, wie es mir halt jemand gerade so vor die Füße gelegt hat. Und das ist natürlich, ja, das ist natürlich auch ein bisschen schade, weil ich finde, gerade als junge Mama braucht man schon eine gute Unterstützung und gerade dann jemanden, der sich Zeit nimmt und einem die Sachen auch vielleicht ein bisschen, ja, ausführlicher erklärt oder einen da ein bisschen an die Hand nimmt.
Ja, absolut. Guter Hinweis. Also ja, letztendlich irgendwie, dass man dann auch schon gesehen wird, ne, in dieser Rolle. Und hast du dann deine Ausbildung sozusagen parallel verfolgt, ja?
Ja, also ich habe kurz bevor ich schwanger geworden bin, in Augsburg an der Uni angefangen, BWL zu studieren, habe dann irgendwann mich umschreiben lassen nach München an die LMU und habe aber im Nachhinein auch zum Glück immer weiter studiert diese ganzen Jahre. Also ich habe es nicht abgebrochen, ich habe nicht was anderes studiert. Es war natürlich hart, weil alle, mit denen ich angefangen hatte, die waren natürlich dann irgendwann längst fertig, ja. Und habe immer natürlich irgendwie Pausen machen müssen und auch immer mal wieder, ja, eine ganz schöne lange Zeit auch pausieren müssen. Und es war dann nicht immer ganz einfach, da auch wieder reinzukommen und dann da irgendwie auch, ja, da am Ball zu bleiben einfach.
Toll, dass du das durchgezogen hast und geschafft hast. Also großen Respekt auf jeden Fall. Vielleicht mal ganz kurz zum Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit für Eltern ist ja auch ein Kernfokus dieses Podcasts. Gibt es irgendwie ein Zitat über Achtsamkeit, Resilienz, Elternschaft oder auch Kinder, was dich berührt oder begleitet hat in deinem Leben?
Ja, ich glaube, das knüpft ganz gut an dieses Studium gerade an, was ja sehr, sehr lange gedauert hat für mich. Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der so lange studiert hat.
Wie lange hast du
Aber
gebraucht?
natürlich, ja, ich weiß nicht, 10 Jahre wahrscheinlich.
Okay.
Aber ich habe ja auch 3 Schwangerschaften sozusagen und 3 Elternzeiten dazwischen gebaut. Aber
Wahnsinn. Also
immerhin, ich habe es fertig gemacht.
super stark.
Und da bin ich auch im Nachhinein sehr stolz drauf, weil das war schon nicht immer so einfach. Und ich habe ein Zitat von Konfuzius und das heißt, es ist nicht wichtig, wie langsam du gehst, solange du nicht stehen bleibst. Und ich finde, das ist so ein schönes Zitat, was schon auch in das Thema Achtsamkeit passt, weil wir schon uns immer wieder damit verbinden dürfen mit dem Moment und dass es eben wichtig ist, immer weiter zu gehen, also nicht stehen zu bleiben. Ja?
Sehr, sehr
Und
schön. Tolles Zitat. Ja, Step by Step. Ich habe meine Zeit lang in New York gelebt. By the way, wir haben uns ja ein paar Jahre nicht gesehen. Genau, war dann mal ein halbes Jahr irgendwie und habe da diesen Satz gelernt von den New Yorkern: Always keep on going. Das ist das Mindset und das Lebensmotto ganz vieler New Yorker gewesen damals. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals haben sie mir andauernd gesagt: Always keep on going. Weil das Leben wirft immer irgendwas nach dir und es ist nicht immer leicht, aber just keep on going. Und das passt so schön zu den Worten von Konfuzius, die du gerade genannt hast.
Ja, genau. Also wie gesagt, das Leben ist ja auch immer so ein Rauf und Runter und wir haben es auch manchmal wirklich nicht in der Hand. Ich sage immer, vieles haben wir in der Hand und wir können auch immer irgendwas Kleines verändern und sei es nur unsere Gedanken dazu, unsere Perspektive dazu. Aber trotzdem ist es einfach ein Auf und Ab. Und wie wir am besten da durchkommen, ist einmal natürlich durch Annahme, durch Akzeptanz und aber auch durch immer, immer, immer ein Stückchen weitergehen und sich nicht zurückfallen lassen und zu warten, dass es sich alles schon irgendwie von selbst regelt und dass schon irgendwer kommt und wird einen retten, ja, also sondern dass man wirklich immer selbst überlegt, was kann ich gerade tun, was ist gerade in meinem Handlungsspielraum, welchen Schritt kann ich gehen. Und wenn es eben kein Schritt ist, der wirklich Umsetzung bedeutet, sondern einfach nur, wie kann ich meine Gedanken vielleicht dazu verändern, ist es auch schon ein wichtiger Schritt.
Ach ja, guck mal, wir sind gerade erst eingestiegen und schon so ein Deep Talk hier. So schön, mal wieder mit dir zu sprechen. Also bin ich total dankbar für diese Wiederbegegnung. Anna, du bist ja mittlerweile Expertin für zwischenmenschliche Kommunikation und du hast auch in deinen Unterlagen auf der Webseite, irgendwo habe ich diesen schönen Satz gelesen: Drehen kleiner Stellschrauben hilft, damit Miteinander wieder Spaß macht. Hat mich total abgeholt, fand ich sehr schön, weil auf die Freude zu gucken, finde ich immer einen ganz wichtigen Aspekt. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deiner Arbeit und auch, was du mit diesem Satz meinst.
Ja, der Satz meint, dass wir eben immer im Moment überlegen können, was können wir tun. Also wenn wir mit einem Status quo nicht zufrieden sind, und das kann die Beziehung zu unseren Eltern sein, zu den Schwiegereltern sein, zum Partner, zur Partnerin sein oder innerhalb der Familie, auch mit den Kindern sein. Wenn wir nicht zufrieden sind, dann können wir erstmal anfangen und sollten wir auch anfangen, bei uns selbst die Stellschrauben zu drehen. Und es ist nicht immer ganz einfach, sofort eine Familientherapie zu machen oder sofort den Partner zu überreden oder die Partnerin in eine Paartherapie zu gehen oder was auch immer, ja. Sondern wir können erstmal bei uns selbst ansetzen und wirklich auch vielleicht durch eine andere Person, die mithilft und unterstützt, ein bisschen aufdecken, wie unsere Muster sind, wie wir vielleicht was formulieren, wie wir vielleicht in bestimmten Situationen reagieren, wie wir auch vielleicht in partnerschaftlichen Situationen schon etwas vorwegnehmen, wie wir denken, dass der andere ist oder was er meint oder was er damit verursachen wollte, sondern dass wir wirklich einen Schritt zurückgehen und auch wirklich fragen, ist es wirklich so? Und wie kann ich vielleicht einfach mal anders reagieren als sonst? Wenn ich merke, Muster kommen immer, immer wieder und tauchen immer wieder im Alltag auf. Und es gibt bestimmte Sachen, die uns eben einfach immer wieder in so ein Muster hineingeraten lassen, dass wir dann wirklich überlegen, was können wir tun, um es einfach mal anders zu machen? Oder was können wir tun, um wirklich das Gespräch zu suchen? Auch Gesprächsvorbereitung mache ich in meinen Coachings, ja, wirklich zu überlegen, was ist denn meine Intention? Was erwarte ich denn wirklich von dem Gespräch, von dem anderen? Was möchte ich denn wirklich erreichen? Also wirklich bei der inneren Klarheit anzufangen und sich zu überlegen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, was möchte ich verändern? Und dann eben auch wirklich bei sich zu gucken, was kann ich schon mal im ersten Schritt also tun, ganz unabhängig von den anderen, um diese Stellschrauben zu drehen. Das finde ich eben ganz wichtig und da können wir schon so viel tolle Effekte erzielen. Erstmal, wie gesagt, ganz unabhängig davon, dass andere Personen jetzt irgendetwas tun oder sich verändern.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Arbeitest du denn da dann auch viel mit Paaren zusammen oder eher mit Einzelpersonen?
Also ich arbeite mit Einzelpersonen, jetzt nicht mit Paaren. Wie gesagt, bei mir geht es wirklich darum, was kann eine einzelne Person tun, die sagt, ich möchte etwas verändern oder das funktioniert einfach nicht gut oder es gibt immer wieder Streit über ein bestimmtes Thema oder ein Missverständnis, was ständig wieder auftaucht oder Konflikte, die immer so, ja, vielleicht auch unausgesprochen so umherwabern, ja, und was kann man da tun? Und da geht es natürlich darum, was kann man tun, was kann die Person in dem Moment tun, damit es ihr besser geht? Weil ich immer sage, aus einer inneren Stärke heraus, aus einem Zufriedenheitslevel, was wirklich relativ hoch ist und eben nicht so niedrig, haben wir auch das Gefühl, was umzusetzen und was zu verändern. Und haben wir auch die Stärke und die Kraft und die Energie und den Mut und die Motivation, überhaupt Gespräche zu suchen. Ja, also das ist immer so der erste Ansatzpunkt, sage ich mal. Und da kann man eben auch, wenn man ohne Paartherapie oder eben ohne Paarcoaching, sondern mal wirklich für sich alleine was tun möchte, schon ganz, ganz viel erreichen.
Wie bist du denn dazu gekommen, dich auf dieses Thema zu fokussieren, zwischenmenschliche Kommunikation?
Also dieses Thema kam immer wieder zu mir. Ich habe eine berufliche Auszeit genommen. Ich habe ja lange als Projektleitung in der Pharmaindustrie gearbeitet.
Genau.
Hab dann eine berufliche Auszeit genommen und wusste erstmal so gar nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nur, ich will irgendwas anderes machen. Und ich muss sagen, ich habe so viele Jahre auch wirklich verlernt, auch natürlich, weil die Kinder klein waren, weil immer so viel um mich herum war, habe ich verlernt, mich wirklich auch mal zu konzentrieren und zwar auf mich selbst zu konzentrieren. Also ich bin in diese Auszeit gestartet mit dem Wunsch, ich möchte mal irgendwie ein Buch lesen und ich möchte mich mal ein bisschen weiterentwickeln und so. Ich habe gemerkt, ich kann mich nicht mal eine halbe Stunde auf ein Buch konzentrieren. Warum? Weil das die ganzen Jahre ich nie trainiert hatte, nie gemacht hatte und ich immer, immer, immer geguckt habe, was ist mit den Kindern, was muss ich jetzt noch gleich machen, was muss noch erledigt werden und so weiter. Es war immer so trubelig um mich herum. Und ich habe dann wirklich mir auch Noise Cancellation Kopfhörer gekauft, um mir die aufzusetzen, um wirklich zu sagen, ich lese jetzt eine halbe Stunde. Es war wirklich am Anfang schwierig für mich, ja. Und aber in dieser Zeit, mich auch mit mir selbst zu beschäftigen, kam immer wieder dieses Thema Kommunikation. Und ich habe selbst gedacht, warum kommt das immer wieder zu mir? Weil Das haben wir jetzt hier noch nicht erwähnt. Also ich habe eine Trennung hinter mich gebracht vor jetzt fast 15 Jahren. Da waren auch meine drei Kinder noch nicht so alt und das war sehr, sehr unangenehm. Und im Nachhinein muss ich sagen, ist da natürlich, was die Kommunikation betrifft, nicht alles so toll gelaufen. Also ehrlicherweise überhaupt nicht. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das ist mein Lernfeld. Das ist mein Lernfeld, wo ich wachsen darf. Es ist aber auch ein Lernfeld, wo ich mehr erfahren möchte, um dann wiederum anderen Menschen zu helfen, es vielleicht besser zu machen. Also ich habe ja auch in meinen Coachings manchmal Frauen, die zu mir kommen, die gerade in einer Trennungssituation sind, weil auch da ist natürlich eine Kommunikation total wichtig, gerade wenn Kinder mit im Spiel sind. Und da unterstütze ich einfach auch von Herzen gerne, weil ich weiß, wie wichtig es ist. Aber ich nehme es nicht und sage, bei mir ist immer alles so perfekt gelaufen und jetzt gebe ich es an andere weiter, sondern ich sage, bei mir ist es vor 15 Jahren nicht so gut gelaufen und ich habe mich aber die letzten Jahre weiterentwickelt. Ich habe sehr, sehr viel auch natürlich in meinen Ausbildungen gelernt und gebe das jetzt einfach von Herzen gerne weiter, damit es andere Menschen leichter haben.
Ja, das ist, ich finde das immer wieder so spannend, ne, dass das oft diese Themen, die uns dann finden, aus dem eigenen Schmerz geboren werden, ne? Ist ja bei mir auch mit der Achtsamkeit, ist ja auch nicht so, dass ich jetzt als Kind dachte, ich will mal irgendwie mich für Achtsamkeit stark machen und, ne, da als Coach agieren, sondern eben auch, weil es letztendlich ich es auf die harte Art lernen musste, ja, weil ich es eben selber überhaupt nicht hingekriegt habe, achtsam mit mir umzugehen, ne? Und immer höher, schneller, weiter und das noch und das noch. Und dann irgendwann, ja, kriegst du dann irgendwie die Quittung dafür, ne, in Anführungsstrichen. Und das ist dann schon sehr spannend. Lernfeld finde ich auch ein sehr schönes Wort, was du dafür gerade verwendet hast, ne? Und irgendwie sich dann auch die Erlaubnis einzuräumen, nicht perfekt zu sein, sondern daran jetzt auch zu wachsen.
Ja, also ich finde es überhaupt wichtig, dass wir uns das in allen Lebensbereichen immer wieder zugestehen, dass wir nicht perfekt sein müssen. Und auch ich ja, kommuniziere nicht immer perfekt, in Anführungszeichen. Also dieses Streben nach Perfektion oder überhaupt Perfektion gibt es ja wirklich, also gibt es ja nicht wirklich. Es ist ja immer so ein subjektives Empfinden, was jetzt wirklich perfekt ist oder nicht. Ich weiß nur für mich, dass sich sehr, sehr viel in meinem Leben auch verändert hat und gelöst hat und dass ich auch ganz anders mit Menschen umgehe, seit ich dieses Lernfeld für mich eröffnet habe und noch immer mehr für andere öffne. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und da möchte ich sozusagen auch durch meine Arbeit, auch durch meinen Podcast, die anderen Menschen, die sich dafür interessieren, auch einfach teilhaben lassen. Und es geht ja nicht darum, dass man immer Sachen, sagt oder wiedergibt, die jetzt reines Wissen sind. Das Wissen können wir uns ja überall holen, ja. Also es geht ja wirklich darum, um Sachen immer wieder ins Bewusstsein zu holen, um immer wieder daran zu erinnern und um auch immer wieder Mut zu machen und zu inspirieren, dieses Thema Kommunikation als nichts Trockenes zu sehen, sondern als etwas, das uns einfach, sobald wir aufstehen in der Früh, den ganzen Tag begleiten wird.
Sender, Empfänger, ne? Dass das irgendwie so eine Botschaft geht raus und was völlig anderes wird wahrgenommen. Also das ist ja verrückt auch teilweise, ne?
Ja, völlig verrückt und gleichzeitig so eine große Chance. Ich
Ja.
sage auch immer, Konflikte sind so eine große Chance. Viele
Aha.
Menschen sind ja sehr konfliktscheu und das war ich früher auch. Und viele Menschen denken, boah, bloß kein Konflikt, bloß kein Streit, bloß kein Ärger, oh Gott. Und natürlich ist es unangenehm und natürlich kostet es Energie und natürlich haben wir da auch manchmal keine Lust drauf. Aber an sich, ein Konflikt ist erstmal per se da. Und zwar ist er da, weil einfach zwei unterschiedliche Realitäten aufeinander prallen in dem Moment. Und ein Konflikt ist nichts Schlimmes. Es geht nur darum, wie wir mit ihm umgehen. Und wie wir auch, ja, wie wir den Blick darauf lenken. Und wenn wir den Fokus darauf lenken, dass ein Konflikt was ganz, ganz Schlimmes ist, was vielleicht immer eskaliert, was immer zu einem Streit wird, was immer irgendwie schwierig wird, dann ist es natürlich auch schwierig, da rauszutreten. Wenn wir den Fokus aber darauf richten, zu sagen, okay, ich gehe ins Gespräch, ich habe das Gefühl, durch ein Gespräch kann ich den anderen auch besser kennenlernen, kann vielleicht erfahren, um was geht es ihm wirklich, was sind die Bedürfnisse, die vielleicht bei meinem Partner, bei meiner Partnerin dahinter stecken. dann eröffnet ein Konflikt eine große Chance, und zwar eine Chance für mehr Verbindung. Und ich finde, die sollten wir auf jeden Fall nutzen.
Um jetzt einen Konflikt in eine Chance zu verwandeln, also und dann im besten Fall sogar auch eine Verbindung, ne, als positives Resultat. Was gibt es da irgendwie einen Rat oder einen Impuls von dir, irgendwas, was du teilen kannst? Also, wo setzt denn gute Kommunikation an, die Konflikte reduzieren oder besser bewältigen kann?
Also den Raum möglichst offen zu halten, erstmal ist eine allgemeine Empfehlung, den Raum möglichst offen zu halten für alle möglichen Meinungen. Und das heißt, dass wir das Gefühl haben, auch wenn jemand anderer Meinung ist, ist es erstmal nichts Schlechtes und wir müssen uns nicht profilieren und wir müssen auch nicht den anderen überzeugen und wir müssen auch nicht das Gefühl haben, immer im Recht zu sein, sondern wir können eben unterschiedliche Realitäten zulassen, Meinungen akzeptieren. Dann aber im Gespräch, also sprich im Austausch bleiben, wie ein Ping-Pong-Ball, der bei einer Tischtennisplatte hin und her geht, um dann aber vielleicht auch festzustellen, hier gibt es vielleicht keine Lösung. Und ein Lieblingssatz von mir ist, ich verstehe dich und ich bin nicht einverstanden. Also zu sagen, sich klar zu positionieren, es geht nicht immer nur darum, Kompromisse zu finden. Die finden wir manchmal nicht. Und es geht auch nicht immer darum, dass wir dann irgendwie nachgeben müssen, um irgendwie einen Konflikt zu entschärfen. Es geht darum, den Konflikt da sein zu lassen und aber auch gleichzeitig den Raum möglichst offen zu halten mit dem Gefühl, ich halte die Verbindung, ich lasse dieses rote Band, wie ich es auch immer nenne, nicht abreißen. Ich bleibe im Gespräch und vielleicht kann ich dann auch eine andere Perspektive einnehmen und vielleicht schaffe ich es dann auch, den anderen besser zu verstehen. Und vielleicht wird mir auch im Gespräch bewusst, ey, das, was ich eigentlich vorher dachte, was mir so wichtig ist und wo ich unbedingt drauf pochen will und was ich unbedingt durchsetzen will, ist vielleicht gar nicht so wichtig.
Ja, dieses rote Band ist auch ein schönes Bild. Also ich denke auch, wenn man aufhört zu reden, aufhört zu kommunizieren, dann hat man eigentlich erst das richtige Problem, oder?
Genau, dann wird es sehr, sehr schwierig. Ja, definitiv.
Also manchmal natürlich braucht es auch, denke ich, eine Pause, oder? Dass du einmal sagst, okay, stopp, wir denken noch mal beide drüber nach und kommen wieder zusammen. Aber es eben, wie du sagst, nicht abreißen zu lassen, ne?
Man kann auch einfach sagen, wir finden hier gerade keine Lösung. Lass uns morgen noch mal drüber reden. Oder wenn es ein wirklich schwierigeres Thema ist, was man ja, wo man jetzt vielleicht auch nicht morgen gleich weitermachen will, vielleicht verabredet man sich für nächste Woche. Und das kann aber auch innerhalb der Partnerschaft sein, dass man sagt, okay, das ist hier zu Hause gerade schwierig. Lass uns bitte nächste Woche ins Restaurant XY gehen. Ich reserviere einen Tisch und lass uns bitte einfach diesen Abend nutzen, um nochmal über das Thema zu sprechen und vielleicht auch in einem neutralen Umfeld, ja.
Ja, und auch gerade wenn Kinder noch irgendwie im Spiel sind, ne? Es ist ja dann auch manchmal vielleicht gar nicht so einfach, dann den Raum und die
Genau.
Zeit zu finden, mal zu sprechen, ne?
Genau. Und abends sind dann oft beide müde und dann lässt man es halt so. Und ich glaube, man lässt es oder dieses Gefühl von, man lässt es einfach so laufen, ist eben auch im Endeffekt oder auch langfristig kein schönes Gefühl und es macht auf keinen Fall zufrieden, weil die Themen sind ja nicht geklärt. Und das ist immer so ein Trugschluss. Wenn wir nicht mehr drüber reden, dann wird sich das schon selbst wieder einrenken oder dann wird sich das von selbst klären. Die wenigsten Dinge klären sich einfach von selbst. Ich bin auch nicht der Fan davon, dass wir immer alles zerreden müssen. Ja, also manches, gerade in der Partnerschaft, darf sich auch schon wieder selbst zurecht ruckeln. Ja, vielleicht durch einen schönen Ausflug, vielleicht durch ein schönes Erlebnis, vielleicht was auch immer. Aber es gibt schon manche Themen, die sind einfach wichtig, dass sie besprochen werden und dass sie vielleicht auch immer wieder besprochen werden und dass man da einfach am Ball bleibt und auch nicht aufgibt und nicht aufgibt der Bequemlichkeit halber, also oder der Bequemlichkeit zuliebe. Ja.
Ja, total spannend. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick und diese Impulse. Du hast ja noch ein anderes Thema, wo du auch in Unternehmen tätig bist und in dem Bereich auch Workshops gibst, und das ist das Thema Resilienz. Ein aus meiner Sicht extrem wichtiges Thema, gerade wenn wir mit den großen Herausforderungen in der Welt, die wir ja aktuell recht viel haben, umgehen wollen. Erklär doch mal, was Resilienz für dich bedeutet und wo deine Arbeit da ansetzt.
Also es gibt ja, sage ich mal, in der Literatur viele unterschiedliche Definitionen von Resilienz. Es
Ja.
gibt diese Definition psychische Widerstandskraft, mit der kann ich immer nicht so viel anfangen, weil ich immer denke, Widerstand ist irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich für mich immer so ein bisschen blockadenmäßig an, ja, womit ich aber schon sehr viel anfangen kann, ist Resilienzstärkung als Stärkung des mentalen Immunsystems zu sehen und Resilienzstärkung als etwas zu sehen, wo man sich hin entwickeln darf, also sprich innere Stärke entwickeln sollte, um und zwar in herausfordernden Lebensphasen ohne lang anhaltende oder um ja beeinträchtigende wie soll ich das formulieren? Ja, um nicht Beeinträchtigungen langfristig zu haben, die aus herausfordernden Lebensphasen bestehen, sondern um wieder in den Ursprungszustand zurückzukommen. Und ich erkläre das immer mit wie mit so einem Softball, ja, für Kinder, den man hat, damit die Fensterscheiben nicht eingeschossen werden, den man zusammendrücken kann, der in herausfordernden Lebensphasen sozusagen zusammengedrückt wird und der sich dann aber auch wieder in die Ursprungsform zurückentwickeln kann. Und das ist so die Definition von Resilienz, mit der ich irgendwie gerne, ja, die ich gerne erkläre, weil die eigentlich ganz gut verstanden wird. Und das hat natürlich sehr, sehr viele Faktoren. Also Resilienzsäulen gibt es ja eben auch, auf die unsere Resilienz beruht oder die Stärkung eben ja aufgebaut wird. Und ich habe da immer so ein Motto und das gebe ich auch gerne mit. Und das heißt, du kannst lernen, auch im Regen zu tanzen. Und ich finde, das sagt es ganz gut, dass wir eben in herausfordernden Lebensphasen nicht stehen bleiben, sondern dass wir immer etwas tun können. Und das ist so, so wichtig und hat natürlich auch die Säule Selbstwirksamkeit, ist da integriert. Ja, also das Gefühl von, ich kann etwas schaffen. Ja, das Gefühl von, ich habe Fähigkeiten, um diese herausfordernde Lebensphase zu meistern. Und ja, das zum Thema Resilienz ist ja ein großes Feld, aber ich denke, so kann man es ganz gut erklären.
Ja, sehr, sehr schön. Hat ja auch eine enge Verbindung mit dem Thema Achtsamkeit, weil regelmäßige Achtsamkeitspraxis auch die Resilienzfähigkeit stärkt. Und ja, also gerade das, was du gerade erzählt hast mit diesem im Regen tanzen können, das ist ja letztendlich eine Haltung, die wir einnehmen, ne? Dass wir uns eben nicht komplett zerstören lassen, in Anführungsstrichen, von den herausfordernden Zeiten, sondern dass wir immer auch irgendwie gucken, was kann ich denn jetzt gerade dafür tun, dass es mir in diesem Moment vielleicht besser geht? Oder was ist denn eine Kleinigkeit des heutigen Tages, die mal schön war, ja, für die ich dankbar bin? Oder, also ich finde immer, es sind so diese kleinen Dinge, ne, die man dann auch durch viel Mentaltraining letztendlich immer mehr und mehr sieht. Also ich werde oft auch gefragt, so, ja, wie kannst du das denn jetzt so sehen? Ist doch gerade alles sehr schwierig. Weil das ist eine Entscheidung, sage ich dann immer. Ich entscheide mich dafür, dass ich auch das andere sehen möchte. Und dass ich tanzen will im Regen.
Genau, ja, nee, hast du super gut gesagt. Also so kann ich das auch nur unterstreichen. Es ist wirklich eine Entscheidung, es ist eine Haltung. Es ist aber auch eine Haltung von, ich möchte mich in dem Bereich vielleicht weiterentwickeln und ich schaue mir das mal ganz genau an, was meinem mentalen Immunsystem gut tun könnte.
Ja.
Und es ist auch eine Entscheidung, jeden Tag für sich und sei es nur ganz, ganz kleine Dinge, sich zu nehmen, sich zu überlegen, ja, sich auch kleine Freiräume zu schaffen, um immer wieder was für sich und für das mentale Immunsystem zu tun. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, es macht niemand anderes für uns. Es erledigt niemand diese in Anführungsstrichen Arbeit für uns, sondern wir dürfen das eben selbst tun. Wir müssen es selbst tun. Achtsamkeitspraxis oder auch Self-Care oder auch die Stärkung unserer Resilienz ist eben kein Nice to Have. Es ist essentiell, dass wir einen Alltag, der oft sehr vollgepackt ist, also bei vielen, wirklich gut handeln können.
Ja, absolut. Self-care, kein nice to have, finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr schön. Gehe ich total mit. Was integrierst du denn in dein Leben? Also, wie sorgst du für dich? Was sind Dinge, ja, die dir helfen, wenn du im Stress bist, zum Beispiel als berufstätige Mama von 4 Kindern und Selbstständige?
Also ich habe mittlerweile wirklich integriert, dass ich einmal am Tag einen Spaziergang mache. Und wenn ich wenig Zeit habe, dann kürze ich den ab. Aber dieses Gefühl, ich laufe einmal raus von zu Hause, manchmal mit Kopfhörern, manchmal ohne. Entweder mache ich Musik an oder ich höre auch einen Podcast. Das ist je nach Laune. Manchmal mache ich auch gar nichts aufs Ohr. Finde ich für mich mittlerweile total gut und wichtig. Und das habe ich früher nicht gemacht. Und das hilft mir sehr. Dann starte ich in den Tag jetzt nicht mit großen Meditationen, aber wenn meine Kinder alle aus dem Haus sind, dann nehme ich mir die Zeit, entweder mit meinem Kaffee oder mit meinem Tee und setze mich einfach noch mal ganz kurz hin, bevor ich mich an den Schreibtisch setze. Und ich überlege mir wirklich und bin auch dankbar für das, für den Moment und aber auch für das, was der Tag alles bringen wird. Ja, und ich bin in dem Moment verbunden und lass auch alles zu, was so an Gedanken kommt. Und ich bin ja dankbar für das, was der Tag bringen wird. Ja, wir können ja auch Dinge vorwegnehmen, für die wir dankbar sind, obwohl sie noch nicht eingetroffen sind. Und das hilft mir sehr. Ich habe einfach danach das Gefühl, ich hatte eben diese 5 bis 10 Minuten für mich. Und im Endeffekt geht es ja auch immer nur um das Gefühl. Es geht ja darum, dass wir nicht abends müde auf die Couch fallen und denken, oh Gott, ich habe irgendwie gar nichts für mich gemacht. Es war irgendwie keine Minute Ruhe. Ich habe nur was für andere gemacht, und sind dann super unzufrieden. Und ich glaube, wir können uns so ganz gut durch den Tag, ja, retten will ich gar nicht sagen. Die Tage sind ja was Wunderschönes, aber wir können so gut durch unsere Tage kommen, in denen wir uns immer wieder kleine Rituale einbauen.
Ja, absolut. Ich nenne diese Rituale übrigens, diese Self-Care-Rituale für mich Self-Care-Clock. Ja, weil ich immer, auch immer gerne so mir vorstelle, jeden Tag ist Self-Care-Clock. Ne? Also es ist immer wieder jetzt genau Zeit, mal 2 Minuten mich auf mich zu konzentrieren. Und manchmal hast du auch länger Zeit, aber manchmal ist es auch eben nur kurz. Und ich glaube auch gar nicht, dass die Quantität da immer entscheidend ist. Ne? Wie du sagst, es ist oft so ein Gefühl.
Ja, es ist das Gefühl. Und wenn man merkt, man kommt aus der Balance, wenn man merkt, man ist im Stress, wenn man merkt, irgendwie, es passt alles nicht, dann sich wirklich die Zeit zu nehmen und sich selbst zu fragen, was brauche ich gerade? Ja, was brauche ich gerade? Und die Antworten werden auf jeden Fall kommen. Und vielleicht ist es dann eine gute Freundin anzurufen. Vielleicht ist es auch nur in Stille 5 Minuten zu sitzen. Vielleicht ist es sich irgendwie was Leckeres zu essen zu machen. Vielleicht ist es was auch immer, ja, ein bestimmtes Lied zu hören. Aber
Oder
dieses,
zu singen.
ja, oder zu singen,
Ja.
genau. Und dieses Gefühl von, was brauche ich gerade, wenn wir das immer wieder zulassen und uns auch erlauben, ganz viele Menschen erlauben sich das ja gar nicht, sich das selbst zu fragen. Das ist ja. Kann man, also kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, warum, weil es ja schon so ein Automatismus geworden ist, ja. Aber ich glaube, viele, und das sehe ich auch in meinen Coachings, die erlauben sich das manchmal gar nicht, sich selbst zu fragen, was brauche ich gerade, und haben es auch verlernt vielleicht.
Spielt denn Musik immer noch eine Rolle in deinem Leben oder also gerade im Punkto vielleicht Self-Care, was für dich zu tun?
Ja, also immer mal wieder, ich gehe, also was heißt immer mal wieder? Eigentlich jede Woche. Ich gehe immer dienstagabends in die Chorprobe in
Ach
einem total
schön.
schönen Gospelchor hier in München, Gospel and Soul. Das macht sehr, sehr viel Freude. Da bin ich jetzt seit 8 Jahren. Und auch wenn ich einen stressigen Tag hatte, spätestens dann, wenn ich dort bin, und manchmal denke ich, oh Gott, ich kann nicht hingehen. Ich habe irgendwie so viel zu tun gehabt den ganzen Tag. Aber wenn ich mich dann aufraffe und wirklich hingehe, weil das eben auch eine Art Routine geworden ist und ich bin dann dort, es gab also kein einziges Mal, keine einzige Chorprobe, wo es mir danach irgendwie schlechter ging oder so. Ganz im Gegenteil. Man nimmt ja ganz, ganz, ganz viel Energie mit. und die Musik gibt einem viel Energie.
Total.
Und ich habe so Phasen, ich habe ein Klavier zu Hause, in denen spiele ich mal mehr. Jetzt habe ich gerade wieder eine Phase, da spiele ich ganz, ganz wenig. Und Musik spielt aber in dem Fall eine Rolle, weil ich natürlich auch für den Chor mich vorbereiten muss, weil ich viele Lieder höre, Texte lerne, die mache ich mir einfach aufs Ohr, auch manchmal beim Spazierengehen, beim Autofahren. Und es gibt aber auch bestimmte Lieder, die mache ich an, damit ich einfach ja, mich selbst wieder erden kann, auch so ein bisschen und gut verbinden kann. Also im Moment mache ich für mich selbst jetzt nicht so viel Musik, außer eben mit dem Chor, aber trotzdem begleitet mich Musik immer.
Ja, sehr
Bei dir
schön.
wahrscheinlich auch, oder?
Ja, absolut. Es findet immer wieder so einen Weg, ne? Aber wie du sagst, es gibt mal Zeiten, da hat es mehr Raum und dann wieder andere, das ist eben weniger der Fall, ne? Also als mein Sohn geboren wurde, habe ich am Anfang halt nur Kinderlieder gesungen. Und ne, und das war auch fein. Das hat mir dann auch Freude gemacht und habe dann da in irgendwelchen Musikfrüherziehungskursen gesessen und Aramsamsam gesungen. Ne? Also und jetzt ist er ja im Vorschulalter, jetzt findet es wieder ein bisschen mehr Platz und ich bin wieder ein bisschen mehr auch mit Musikerkontakten zugange und arbeite wieder an ein paar eigenen Projekten. Ja,
Aber
also
es tut schon immer gut. Also ich
total.
finde, man unterschätzt es wirklich, wie viel Energie es einem letztendlich gibt.
Unfassbar, ne? Also ich sage auch immer, es ist meine Kraftquelle, oder? Also es
Ja.
ist, und wie du sagst, manchmal ist es auch einfach, ja, nicht, es muss nicht immer das sein, dass man es selber macht, sondern manchmal ist es auch das Hören, was du brauchst, ne? Von deinem Lieblingssong oder so, der es irgendwie gerade genau auf den Punkt bringt, ne? So wie du dich fühlst, von der Stimmung her. Und manchmal ist es eben auch das Kreative, was raus möchte, dass du irgendwie was Eigenes machen möchtest oder dass du, wie du sagst, ein Teil von etwas bist, wie ein Chor, ne? Ist ja auch wunderschön, wenn man dann merkt, wie die Harmonien zusammen klingen und so, ne? Also Musik und auch Singen macht ja sehr glücklich. Das haben ja die Studien auch bewiesen. Also, ach schön. Das freut mich, dass das aber bei dir auf jeden Fall auch so regelmäßig mit dem Chor einen Platz hat. Das ist sehr schön.
Ja, das tut mir auch wirklich sehr, sehr gut. Also das ist für, ja, auch fürs mentale Immunsystem wirklich wichtig. Und dass wir natürlich nicht nur dieses Mama sein, Haushalt und Arbeiten haben, sondern noch was on top. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele, wie wichtig es ist, ein Hobby zu haben, ein eigenes Hobby auch zu haben. Und es ist jetzt egal, ob das Malen ist, ob das jetzt Musik machen ist, ob das Wandern ist, ob das irgendwas kreieren ist, was schreiben ist, was basteln ist, was auch immer. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Sache haben, die uns wirklich Spaß macht und die frei ist von, ja, auch von unseren eigenen Beurteilungen, die ja auch immer schnell wieder reingrätschen können. Ja.
Ja, und eben ein Hobby, ich fand das gerade schön formuliert, ein eigenes, was eben nicht darin besteht, ich fahre mein Kind zu dem und dem Sportkurs, ne? Also, und jetzt passe ich mich da irgendwie an und beschäftige mich auch damit, sondern wirklich ein selbstgewähltes, ne? Feld der
Ja,
Leidenschaft einfach.
etwas Eigenes einfach. Ich glaube,
Ja.
darum geht es.
Ja. Super schön. Anna, ich habe ja auch meine Geschichte mit dem Marienkäfer mit dir geteilt und dass es bei Marienkäfermomente darum geht, dank Kindern auch daran erinnert zu werden, die kleinen Dinge des Lebens und des Alltags wiederzusehen, wie zum Beispiel die Punkte eines Marienkäfers zu zählen. Was macht diese Geschichte mit dir? Was löst sie in dir aus?
Also ich habe bei der Geschichte einfach Gänsehaut bekommen. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und sie erinnert einen einfach daran, wie wichtig es ist, eben Marienkäfer-Momente auch mit unseren Kindern zu haben, aber auch mit unseren Partnern und Partnerinnen zu haben. Momente, in denen man einfach innehält und zusammen das genießt, was gerade da ist. Und nicht immer im Kopf hat, was müssen wir noch alles machen? Was wollen wir noch alles erreichen? Ja, also Visionen sind wichtig, gemeinsame Visionen sind wichtig, keine Frage. Aber ich glaube, es geht auch immer wieder darum, wirklich in dem Moment zu sein und zu genießen, gemeinsam auch zu genießen, aber auch alleine genießen zu können für das, was gerade da ist und was gerade wichtig ist, was wir gerade sehen. Ja.
Dankeschön, sehr schön. Gänsehaut, das ist natürlich schön, dass sich die Geschichte so berührt.
Finde ich ganz, ganz toll. Ich finde, finde die Geschichte, die hinter diesem Podcast steht, wirklich sehr, sehr besonders und sehr, ja, man kann da einfach gut andocken. Man kann sich da was mitnehmen für sich und man kann auch sich selbst fragen, wie viele Marienkäfer-Momente habe ich denn im Alltag? Wie viele lasse ich denn zu? Wie
Ja.
viele sehe ich überhaupt? Und vielleicht eben auch, wie kann ich mir mehr Marienkäfer-Momente schaffen?
Ja, sehr schöne Fragen. Also, lieber Hörer, liebe Hörerin, denk doch mal darüber nach und erzähl uns gern davon. Anna, wir kommen leider langsam zum Ende unserer Zeit. Wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte oder auch Interesse hat, vielleicht mit dir zusammenzuarbeiten im Bereich zwischenmenschliche Kommunikation oder Resilienz, wo findet man dich?
Genau, also man findet mich bei Instagram unter Kommunikation-Leben, bei LinkedIn unter Anna Ludwig, auf meiner Webseite www.coaching-ludwig.com. Da sind eigentlich alle Angebote drauf. Man findet natürlich den Podcast Kommunikation Leben auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und genau, man kann mich auch überall einfach anschreiben. Sich ein Kennenlerngespräch buchen und ja, bei Fragen sich einfach sehr, sehr gerne melden.
Super, vielen, vielen Dank, Anna. Ich komme zu meiner letzten Frage, meine Lieblingsfrage. Der Marienkäfer ist ein kleiner Glückskäfer, wie wir wissen. Und jetzt stell dir vor, er flattert und setzt sich auf deine Schulter und fragt, Anna, wenn ich dir einen Wunsch erfüllen könnte für Eltern, Familien oder Kinder, was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass der Alltag für viele Familien fröhlicher und leichter verläuft. Ich wünsche mir mehr Verständnis füreinander, überhaupt wir als Menschen, aber eben auch innerhalb Partnerschaften, Familien, auch mit unseren Kindern. Ich wünsche mir mehr Gespräche, überhaupt mehr in Verbindung zu bleiben, weil ich das gerade mit den digitalen Medien natürlich auch immer schwieriger finde. Ja, gerade bei pubertierenden Kindern ist es immer schwieriger, die Verbindung zu halten. Ich wünsche mir einfach ein Miteinander, auf das man sich verlassen kann. Ein mehr Miteinander statt Gegeneinander. Und vor allen Dingen wünsche ich mir auch Ehrlichkeit, dass wir ehrlich zu uns selbst sind, dass wir aber auch ehrlich zu unseren Mitmenschen sind. Und dass wir uns selbst auch nicht aus den Augen verlieren in diesem ganzen Alltagstrubel. Ja.
Flieg, Marienkäfer, flieg und erfüll diese wundervollen Wünsche. Ich danke dir, Anna, für das tolle Gespräch und so, so schön, dass du heute da bist und da warst. Und hoffentlich verlieren wir uns so schnell nicht mehr aus den Augen.
Ich danke dir, Lilian. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut und ich finde, das sind einfach so wichtige, tolle Themen, die dürfen immer mehr raus in diese Welt und andere Menschen berühren. Und ich denke und bin mir sicher, wir werden uns jetzt so schnell nicht mehr aus den Augen verlieren und freue mich auch sehr, dass wir uns wieder getroffen haben. Und ja, wer weiß, was musikalisch auch noch mal irgendwann möglich ist. Wir sind ja noch jung.
Genau, da geht noch was.
Da geht noch was.
Okay, hab einen ganz tollen Tag. Ganz lieben Dank, Anna. Tschüss.
Du auch. Danke dir. Ciao.
Weitere Infos unter marienkäfermomente.jetzt.